Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. An der deutsch-polnischen Grenze entstehen durch die angeordneten Kontrollen nicht nur 2,8 Millionen Überstunden bei der Bundespolizei und kilometerlange Staus, es entsteht auch Kunst zum Thema Grenze. Das schauen wir uns gleich an. Genau wie eine Ausstellung zur wechselhaften Wertschätzung des Malers Lovis Corinth in der Berliner Nationalgalerie. Außerdem das Atlas Musikfestival in Kiew und das African Book Festival in Berlin. Das dortige Opernpublikum in Berlin musste lange auf die erste Premiere von Christian Thielemann warten. Seit September ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper unter den Linden und gestern war es dann endlich soweit. Thielemann wählte dafür eine selten gespielte Oper, Die schweigsame Frau von Richard Strauss, uraufgeführt 1935 in Dresden. Die Ouvertüre zu Die schweigsame Frau. Das Libretto stammt von Stefan Zweig, das Richard Strauss zum Text eines Juden komponierte. Das missfiel den Nationalsozialisten und sie warfen ihn raus als Vorsitzenden der Reichskulturkammer. Die schweigsame Frau, der Titel ist wörtlich zu nehmen. Es geht um einen Mann, dem Frauen zu viel reden. Und daher sucht er eben eine schweigsame Frau. Also auch eine Art stereotyper Herrenwitz. Der Regisseur Philipp Gloger aber hat im Vorfeld gesagt, er wolle mit der Inszenierung Wohnungsnot und Vereinsamung zum Thema machen. Uwe Friedrich hat Die schweigsame Frau gesehen. Geht denn das Regiekonzept auf?
Also die kurze Antwort ist erstmal nein. Und ich erkläre auch warum. Nämlich, diese beiden Themen haben wenig mit dem Stück zu tun. Das mit der Wohnungsnot wirklich überhaupt nicht. Das ist gar nicht Thema des Stücks, sondern da wird ein bärbeißiger Mann mal so richtig eingenordet. Hier führt das dazu, dass zum Schluss, wenn eigentlich Sir Roses sich nur Ruhe wünscht und die quirlige Theatertruppe endlich weg ist und er so das Bild des Friedens und des Glücks ist, dann ist diese Theatertruppe bei ihm eingezogen in seiner riesigen Berliner Altbauwohnung, die Ben Bauer sehr geschickt gebaut hat. Die kann so hin und her geschoben werden, sodass man immer in verschiedene Räume reinschauen kann. Toll gemacht. Auch die Kostüme von Justina Klimczyk bonbonbunt. Ich sag gleich noch, was mir daran nicht gefällt. Das stimmt einfach nicht. Der holt sich keine quirlige Theatertruppe ins Haus. Das ist völliger Quatsch. Und Gloger behauptet das, inszeniert es aber nicht den Abend über. Das ist das eine Problem. Das zweite, ja, die Männer machen frauenfeindliche Witze. Klar, die sagen, eine Frau ist sowieso nie schweigsam. Wie konntest du das glauben, Roses? Du bist ja auch ein bisschen blöd. Aber das sagen die bornierten, dämlichen, machohaften Männer. Die Hauptperson Aminta ist eine sehr mitfühlende Frau. Die hat dann Skrupel, die empfindet wirklich irgendwann was für den Moroses und ist von ihrem jungen Mann, dem Henry, dann zwischendurch auch mal gar nicht begeistert, wie der sich verhält. Wir sind da also wirklich so in einer, ich nenne es mal genretypischen Frauenfeindlichkeit, die eigentlich keine ist. Und auch da verrennt sich Gloger in Behauptungen in der Inszenierung. Kommt dann eine Demo rein, so nach dem Motto Schluss mit diesem Macho-Kram. Auch das ist weder in der Musik noch im Libretto fundiert und man kann das meinetwegen auch quer zum Stück inszenieren, okay, aber auch das macht Gloger nicht und dann häufen sich echte Fehler, weil er auch nicht auf die Musik hört. Es gibt so eine Hochzeitsszene, da wird die Musik so rückwärtsgewandt, so steif. Und was macht Gloger? Und da sind wir bei dem Punkt, den ich an der Ausstattung nicht mag. Da wird so eine Las Vegas-Hochzeit mit Elvis-Imitator gefeiert. Geschmacklos und dann wird so Dorfdisco-mäßig rumgehüpft, da stellen sich mir sowieso die Nackenhaare auf. Das geht so meilenweit am Stück vorbei, dass es ärgerlich wäre, wenn es nicht über den Lauf des Abends einfach langweilig wäre.
Ja, manchmal ist es vielleicht auch besser, dem Stück etwas mehr zu vertrauen, aber großes Kino gibt's immerhin. Auf der Internetseite der Staatsoper sieht man ziemlich eindrucksvolle Bilder.
Ja, Ben Bauer hat das super gemacht und Justina Klimczyk, es gibt was zu sehen, das ist à la Bonheur.
Gesungen wird ja auch noch bei der ganzen Veranstaltung, sollten wir nicht vergessen. Es gibt sehr viele kleine und ein paar große Rollen in Berlin, gut besetzt.
Peter Rose macht den Moroses und der schafft es sowohl dieses hagestolzmäßig Bärbeißige zu haben, als auch, wenn er sich nach einer Partnerin sucht, wirklich rührend zu sein. Das ist ganz toll. Siabonga Makungo, klasse Henry, Brenda Ray, eine super Aminta. Aber Samuel Hasselhorn zum Niederknien, wie der singt, wie der spricht, wie der komisch ist, auch bei all dem dummen Zeug, das er machen muss. Manchmal hört man ja Sänger, bei denen man sagt, ja, kann man wahrscheinlich heutzutage nicht besser besetzen. Samuel Hasselhorn ist deutlich eine Klasse drüber. Das hat's nie besser gegeben. Wir hören ihn kurz.
Wo tut mir das Haupt zu neigen? Denn im alten edlen Haus groß ist der Herr, der euch erwartet. Groß die Ehre, die mir zuteil wird. Groß das Schicksal, das euch ruft.
Und Christian Thielemann macht das auch super mit der Staatskapelle, fast ungestrichen. Ja, das ist redundant, aber es ist auch glorios.
Die schweigsame Frau von Richard Strauss, gestern Abend erste Premiere des neuen Generalmusikdirektors der Staatsoper unter den Linden, Christian Thielemann. Vielen Dank, Uwe Friedrich. In der Ukraine wird derzeit Kultur unter ganz anderen Bedingungen gemacht. Zum Atlas Musikfestival in Kiew, da kamen früher Hunderttausende. Für die aktuelle Ausgabe am Wochenende wurden immerhin noch Zehntausende erwartet. Auf 6 Bühnen gab es über 60 Stunden Musik, das allerdings unter den Bedingungen eines aufgezwungenen Krieges, in dem Russland die Ukraine mit Luftangriffen überzieht. Das Festival fand daher auf einem Gelände statt, auf dem es Bunker mit einer Fläche von insgesamt 50.000 Quadratmetern gibt. Florian Kellermann war dort.
Das Atlas Festival findet in diesem Jahr auf dem Parkplatz einer Shopping Mall statt. Warum, erklärt der Leiter des Festivals, Pavlo Nimeruk, in der zugehörigen Tiefgarage. Hierher könnten 30.000 Menschen fliehen, wenn Russland wieder Drohnen und Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew schießen sollte. Hier unten gibt es 70 Stände der Organisationen, die das Festival unterstützen. Und da hinten ist eine der Bühnen. Das ist also nicht nur ein Schutzraum, sondern ein integraler Bestandteil des Festivals. Das hilft uns, dass die Menschen hier unten im Fall des Falls ruhig bleiben. Oben stehen zwei große Bühnen. Hier wird deutlich, wie sehr die Menschen im Krieg nach Kultur dürsten. Die Band Okean Else spielt, schon seit langem ein Schwergewicht des ukrainischen Pop. Zehntausende jubeln ihr zu, auch Bohdan Jarmoljuk, 28 Jahre alt. Als Kind hatte ich eine Platte von ihnen. Das ist 20 Jahre her. Und die Platte habe ich immer vor dem Einschlafen gehört. Ich kenne alle ihre Lieder. Wir waren früher auch oft bei Konzerten von ihnen im Kiewer Olympiastadion. Auch Julia Jarmoljuk, die Ehefrau, liebt Okean Else. Aber sie fragt sich, sich amüsieren im Krieg, darf man das? Für uns ist es wichtig, dass das Festival für einen guten Zweck ist. Wir spenden viel Geld unseres Einkommens für die ukrainische Armee. Nur für die Musik würden wir in diesen Zeiten nicht zu einem Festival kommen. Der gute Zweck: Ausrüstung für die Armee und die Luftverteidigung. Dazu tragen die Eintrittserlöse bei, aber auch Versteigerungen. Das Atlas Festival ist nicht nur für die Musikfans ein großes Ereignis, sondern gerade auch für junge Musikerinnen und Musiker wie Sascha Hanna-Polska. Vor 4 Jahren sind wir noch auf der Straße aufgetreten und jetzt hier. Wir waren schon bei einigen Festivals, aber nicht so prominent. Ich fühle mich sehr energiegeladen. Sascha Hanna-Polska singt moderne Chansons. Aber auch Rap und Rock gibt es bei diesem Atlas-Festival, letzterer von der finnischen Band The Rasmus. Ganz ohne Luftalarm lief das Festival, bislang nicht ab, aber zumindest gab es keinen Angriff in der Nähe des Geländes. Trotzdem bleibt bei Julia Jarmoljuk ein zwiespältiges Gefühl zurück, so sehr sie die Musik auch liebt. Nach diesem Konzert wird es mir nicht gut gehen, das weiß ich. Viele meiner Freunde und Verwandten kämpfen gerade an der Front. Ich bin aus der östlichen Ukraine. Meine Heimatstadt ist fast besetzt. Wenn ich nach Hause komme, wird mir das alles wieder so deutlich. Und dieser riesige Unterschied. Weil die Menschen dort eben nicht feiern können. Der Krieg ist in den Köpfen, auch beim Musikfestival. Unbeschwertheit gibt es für die meisten Ukrainer derzeit nicht.
Das Atlas-Festival in Kiew, Kultur in einem Land, das sich im Krieg befindet, angegriffen von Russland. In Berlin endet heute das African Book Festival, gegründet von der Berliner Buchhändlerin Stefanie Hirsbrunner, um afrikanische Literatur in Deutschland bekannter zu machen. Sie selbst betreibt den Buchladen Interkontinental, der ausschließlich Bücher afrikanischer Autorinnen und Autoren verkauft. Ich habe sie gefragt, ob man denn überhaupt von einer afrikanischen Literatur sprechen kann. Es gibt ja viele Sprachen und Lebenswelten.
Kann man, glaube ich, nicht. Einfach dafür, weil der Kontinent auch viel zu groß ist und afrikanische Literatur aber hier in Deutschland oft als Genre noch begriffen wird, wie eine Nische. Und das war mit der Grund, warum wir das Festival 2018 ins Leben gerufen haben. Wir sind jetzt in der 7. Ausgabe und ich persönlich freue mich sehr darüber, dass inzwischen, glaube ich, das Interesse auch noch mal viel größer geworden ist, auch bei den deutschen Verlagen zum Beispiel.
Abdulrazak Gurnah aus Sansibar hat vor 4 Jahren den Literaturnobelpreis bekommen. Viele werden vielleicht noch Chimamanda Ngozi Adichie kennen oder Ngugi Wa Thiong'o. Wie sieht's denn mit jungen Autorinnen und Autoren aus Afrika aus?
Also wir haben ja in diesem Jahr den Schwerpunkt auf der ghanaischen Literatur und gerade da kann man, glaube ich, sehr gut erkennen, wie auch auf dem afrikanischen Kontinent sich Literatur entwickelt. Es gibt immer mehr und immer vielfältigere Stimmen, es gibt aber auch immer mehr Verlagshäuser und wir haben ja in diesem Jahr, also um eine Stimme mal zu nennen, Akotua Ofori als Kuratorin, die das Programm zusammengestellt hat, die mit einer Novelle hier ist und die deutsche Übersetzung präsentiert, die wir auch verlegt haben und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür zu sehen, dass auch nicht nur der Inhalt neu sein kann, sondern vor allem auch die Form. Also Novelle kennen wir ja in Deutschland auch eher als klassisches Format und das hat sie ganz selbstverständlich aufgegriffen und legt da was Neues vor. Also es kann schon sehr spannend auch für uns sein hier.
Wie kommen Sie denn eigentlich auf jüngere Autorinnen und Autoren, die gegenwärtig in Afrika schreiben? Also Sie werden auch nicht 5 oder 6 Sprachen des afrikanischen Kontinents beherrschen und es gibt ja mehrere hundert.
Das African Book Festival arbeitet immer mit Afrikanern und Afrikanerinnen zusammen. Wir haben unter anderem einen Kulturbeirat, der berät und da sind viele Schriftsteller auch mit dabei. Das Netzwerk ist riesengroß und natürlich sprechen wir auch ganz schön viele Sprachen und lesen auch sehr breit. Und das ist eigentlich auch das, was wir so ein bisschen bemängeln vielleicht. Wir haben einen neuen Programmpunkt, da geht es um Buchclubs. Die haben wir in diesem Jahr eingeladen aus dem afrikanischen Kontinent. Tatsächlich haben sich bei uns über 100 Buchclubs beworben. Die wollten nach Berlin kommen und hier am Festival auch teilnehmen. Hat leider nicht so geklappt, weil bei den deutschen Botschaften das nicht möglich gemacht wurde. Also viele wurden gar nicht reingelassen an den Grenzen. Die haben wirklich schlimme Geschichten auch erzählt, wie sie am Flughafen behandelt wurden. Da haben wir ein großes Problem, wo wir immer sagen, Mensch, Kultur ist wichtig, dass Menschen sich auch begegnen. Da struggeln wir eigentlich in jedem Jahr, dass die Begegnung oftmals gar nicht möglich ist.
In diesem Jahr lag der Schwerpunkt des African Book Festival auf Fantasy, Horror und Science Fiction. Offenbar sind das Genre, lese ich bei Ihnen, in dem zwar fantastische Welten entworfen werden und zwar fantasievoller vielleicht, als wir Europäer uns das vorstellen können, aber auch reale Vergangenheit und Gegenwart verhandelt werden. Wie funktioniert das?
Viele der Geschichten greifen politische und historische Gegebenheiten auf. Es geht oft um den Kolonialismus und die Auswölfe auch der Sklaverei. Es gibt ganz viel Mythologie, die auch mit rein spielt. Beispielsweise die Novelle Das Jahr der Rückkehr, da stehen Geister auf. Also Das Jahr der Rückkehr ist eine Kampagne gewesen, die Ghana 2019 ins Leben gerufen hatte. Hat sich vor allem an die US-amerikanische Bevölkerung, die aus Ghana verschleppt wurde zu Zeiten der Sklaverei, gewandt mit dem Aufruf, kommt zurück, investiert. Das wird da aufgegriffen und die Autorin hat da zum Beispiel Geister aufstehen lassen. Das sind natürlich die Toten, die in dem Meer gestorben sind bei der Überfahrt und hat das aber so verarbeitet, finde ich, sehr ansprechend, auch eben durch dieses Genre des des Fantasy-Textes, dass es vor allem vielleicht auch Aufklärungsarbeit leisten kann bei Jüngeren. Also ich glaube, dass solche Texte auch gerade eine junge Leserschaft erreichen. Und das sind Themen, die schwer wiegen und die natürlich aber trotzdem auch literarisch verhandelt werden müssen. Ayesha Haruna Attar ist da auch noch zu nennen, die auch Jugendbücher unter anderem schreibt und die auch in ihrer Literatur die Verwobenheit des afrikanischen Kontinents natürlich eben basierend auf diesen historischen Gegebenheiten auch herausarbeitet.
Nach 7 Jahren African Book Festival, bemerken Sie denn auch eine Wirkung? Wird afrikanische Literatur in Deutschland besser wahrgenommen?
Ich würde tatsächlich sagen, ja, das Interesse ist da. Wir sehen das tatsächlich auch an den Verkaufszahlen natürlich vom Festival bei den Besuchern und Besucherinnen. Aber wir sehen es auch daran, dass es immer mehr Übersetzungen gibt, dass es auch wie selbstverständlich ist, dass man afrikanische Perspektiven mitdenkt. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man nicht mehr nur vielleicht nach Großbritannien oder in die USA schaut, was da schon publiziert ist, sondern sich vielleicht auch nochmal, vielleicht auch bei unserem Festival, ne, aber man könnte ja auch auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel scouten. Man könnte da neue Talente entdecken, die vielleicht ins Deutsche übersetzt werden könnten. Aber ich muss sagen, da hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel auch in unserer Literaturlandschaft bewegt.
Stefanie Hirsbrunner, Leiterin des African Book Festivals in Berlin. Die Grenzen auch innerhalb Europas sind dichter geworden. An der deutsch-polnischen Grenze wird gerade auf beiden Seiten kontrolliert. Und das führt nicht nur zu Staus auf beiden Seiten, sondern zu vielerlei Problemen. Denn die Region ist längst intensiv über die Ländergrenzen hinweg verflochten. Eine Kunstaktion interveniert jetzt und hat unter anderem eine Fährverbindung eingerichtet. Auch das war nicht einfach. Christoph Richter über einen grenzüberschreitenden Kunstraum an der Oder.
Vier Tänzerinnen in orangefarbigen Gewändern brechen durch eine unsichtbare Grenze. Eine Performance der Kunstaktion am Fluss Break on Through to the Oder Side. Des Theaters am Rand in Zollbrücke an der polnischen Grenze im äußersten Osten Brandenburgs. Angelehnt ist die Überschrift des Mini-Festivals an die ikonische Doors-Nummer Break on Through the Other Side.
Damals in den 70ern, als die Doors das gemacht haben, gab es ja schon eine Suche nach dem Fremden, was man nicht kennt. Und gleichzeitig werden jetzt auch ganz konkret die politischen Grenzen hier zugemacht. Es ist ja nicht mehr so ganz einfach, darüber zu kommen. Deswegen haben wir eine Fähre, das heißt, wir machen das sehr konkret.
Erklärt Kurator Heiko Michels mit einer Open-Air-Ausstellung, mit Installationen, Performances, Gesprächsrunden, will man die enge Verflochtenheit von Deutschland und Polen an der Oder thematisieren. Das Ganze passiert im Oderbruch im Örtchen Zollbrücke, einem 19 Einwohner großen Flecken direkt am Fluss gelegen. Der Ortsname ist eine Täuschung, denn eine Brücke gibt es in Zollbrücke mitnichten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde sie zerstört, anschließend bis 1945 gab es eine Fähre, auch die gibt es seitdem nicht mehr. Mit dem Kriegsende und der Verschiebung der Grenzen brach der Austausch in Zollbrücke jäh ab. Den will man 80 Jahre später wiederbeleben, zumindest temporär.
Kommt hierher! Steigt uns aufs Boot! Wir nehmen euch mit!
Die Fähre, ein alter Holzkutter, auf den 12 Leute passen, fährt nicht direkt, sondern kreiselt um sich selbst, bis sie an die andere Seite der Oder gelangt, weshalb die Mitfahrenden am Ende gar nicht mehr wissen, wo genau Polen oder Deutschland liegt. Es entsteht eine gemeinsame europäische Flusslandschaft. Um nicht in die Mühlen der Politik zu geraten, hat man sich vorher juristisch beraten lassen, ob es überhaupt erlaubt ist, im Rahmen einer Kunstaktion einfach so eine Fähre fahren zu lassen. Eine der Fährleute ist die polnische Schauspielerin Marisza Dąbrowska vom Theater in Stettin mit einem riesigen Enterhaken in der Hand.
Das ist Polen.
Das ist Polen. Oh,
yeah. No, das ist Deutschland.
Das ist Deutschland.
Oh, maybe this is no man's.
Niemandsland.
Land?
Das ist Niemandsland.
Really don't know.
Eine flussarchäologische Tiefenbohrung nach Identität, nach dem Fremden und dem Eigenen. Die Oder als verbindendes, nicht als trennendes Band.
Es gab viele Menschen, die durch dieses Gebiet durchgezogen sind in verschiedenen geschichtlichen Etappen und die hier ihre Spuren hinterlassen haben. Und das war so die Frage, wie sprechen diese Spuren heute zu uns?
Sagt Almut Undes, Kuratorin und Geschäftsführerin beim Theater am Rand in Zollbrücke. Zwischen Oder und Deich stehen Jurten und bilden eine Minisiedlung. In einem dieser runden Zelte befindet sich beispielsweise die Botschaft von Nova America, in der jeder ohne Asyl willkommen ist. eine Idee des Künstlers Michael Kurzwelli.
Es ist aus der Geschichte begründet, denn Friedrich der Große hat im 18. Jahrhundert das Wartebruch trockengelegt und den Bauern, die damals nach Amerika auswandern wollten, gesagt, ihr bleibt hier, hier ist euer neues Amerika.
Es geht um das Aufbrechen egoistischer Nationalismen. Durch die Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze würden die allerdings wieder aufleben, empört sich Künstler Kurzwelli. Das Versprechen eines zwischenstaatlichen, offenen Austauschs ohne Hürden hätten Politiker aufgegeben.
Von beiden Regierungen, die irgendwie aus Berliner und Warschauer Perspektive die Grenzregion gar nicht wirklich im Fokus haben und damit sehr viel mehr kaputt machen, als was sie helfen.
Mit der Kunstaktion in Zollbrücke, Break on Through to the Other Side, wolle man, betont Kurator Heiko Michels, mentale, aber mit der Fähre auch physische Brücken schlagen, einen Flussübergang schaffen, von denen es an der Oder seit dem Kriegsende immer noch wenige gibt.
Ja, klar. Aber nicht die riesen Autobahnbrücken. Vielleicht viele kleine Verbindungen, in denen man sich begegnen kann. Ein Netz von vielen kleinen Identitäten. Nicht alles gleich machen.
Break on Through the Other Side. Eine Kunstaktion zum Thema Grenze im deutsch-polnischen Grenzraum. Im Visier Lovis Corinth, die Nationalgalerie und die Aktion Entartete Kunst heißt eine Ausstellung, in der sich die Nationalgalerie mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt. 522 Werke wurden 1937 aus der Nationalgalerie beschlagnahmt, eben als sogenannte Entartete Kunst, 12 davon von Lovis Corinth. Rätselhaft ist die Auswahl der Werke und auch, dass einige nach der Beschlagnahmung wieder zurückkehrten. Claudia Wieler über eine Ausstellung, die viele Fragen stellt.
Gleich zu Beginn der Ausstellung geht es um Verlust und Rückgabe. Dreh- und Angelpunkt dabei ist die NS-Beschlagnahmeaktion Entartete Kunst von 1937. Die Nationalgalerie besaß damals 16 Gemälde von Lovis Corinth. 12 von ihnen wurden beschlagnahmt, scheinbar willkürlich, sagt Sven Hase, Provenienzforscher am Zentralarchiv der Staatlichen Museen Berlin.
Josef Goebbels hat das Jahr 1909, 1910 also eine Grenze markiert. Was danach entsteht, gilt als Anführungsstriche entartet. Die Willkür sieht man, finde ich, daran, dass es am Beispiel Corinth nicht durchgezogen ist und man auch manchmal vielleicht auch sich gar nicht so sicher war. Gehört das jetzt dazu, gehört das jetzt nicht dazu?
Denn es wurden sowohl Werke beschlagnahmt, die vor und nach 1910 entstanden sind. Eine weitere offene Frage ist, warum bereits 1939 drei dieser als entartet diffamierten Werke von Corinth an die Nationalgalerie zurückgegeben wurden.
Das wissen wir auch nicht. Man könnte vermuten, dass es im Fall des Gruppenbildnisses Familie Rumpf deswegen geschah, weil das 1901 gemalt wurde und der Erlass von Minister Goebbels eben Bilder ab 1910 zu beschlagnahmen vorsah. Aber es ist dann nicht erklärbar, warum zwei Bilder zurückgegeben wurden aus den 20er Jahren, darunter das Trojanische Pferd, was eins unserer Hauptwerke ist und was 1937 in München in dieser Schandausstellung Entartete Kunst gezeigt worden ist, ganz prominent.
In der Ausstellung hängen diese Gemälde jetzt zusammen in einem Raum und die Besucher können vergleichen und selber Vermutungen anstellen, warum ein Werk als entartet gebrandmarkt wurde und ein anderes nicht. Die 9 noch verbliebenen Bilder von Corinth aus der Beschlagnahmeaktion kamen in den Kunsthandel. Händler, unter ihnen Hildebrand Gurlitt, wurden beauftragt, die Werke ins Ausland zu verkaufen, um Devisen zu beschaffen, so Dieter Scholz.
Auf diese Weise kommen die Bilder aus der Nationalgalerie in Museen in Basel, in Bern, in Amsterdam, in Antwerpen und in Privatsammlungen. Andere Bilder werden aber dann im Verlauf des Krieges zerstört.
Diese für die Nationalgalerie endgültig verlorenen Werke sind in der Ausstellung als Reproduktionen in Originalgröße zu sehen. Nach 1945 versuchte man, die Verluste wieder auszugleichen. Mit der Aufspaltung der Nationalgalerie in Ost und West befanden sich die 7 verbliebenen Gemälde von Corinth in West-Berlin. In Ost-Berlin musste man bei Null anfangen, so Sven Hase.
Und deshalb sich auch auf dem Westberliner Kunstmarkt kundig macht, was gibt's da, und auch wirklich Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um die Werke zu kriegen. Siehe der geblendete Simson, wo wirklich viel Geld in die Hand genommen wird, um eben diese Verluste auszugleichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei der Frage nach der Provenienz, dass man es mit Geschichte zu tun hat. Das ist die Geschichte der Sammlung, das ist aber auch die Geschichte der Menschen, denen die Werke mal gehört haben, die Geschichte der Wege, die die Werke genommen haben in die Sammlung, aus der Sammlung raus. Menschen nehmen Werke mit ins Exil, verkaufen sie später an die Nationalgalerie, andere müssen zurückbleiben, werden dann auf dem Kunstmarkt verwertet. Diese Spuren, diese Wege nachzuzeichnen, ist die Aufgabe der Provenienzforschung.
Ob es sich bei dem Gemälde Frau mit Rosenhut um NS-Raubkunst handelt, das Porträt seiner Frau Charlotte malte Korinth 1912, wird noch untersucht.
1952 erwirbt die Nationalgalerie in Ostberlin die Frau mit Rosenhut, was zumindest nachweislich bis 1926 einer Berliner Jüdin gehört hat. Wir haben Hinweise darauf, dass sie es auch 1932 noch besessen hat und sie es vielleicht verkaufen musste unter Zwang. Und deshalb ist das ein Werk, was wir weiter untersuchen und was wir sozusagen, um es auch transparent zu machen, bei Lost Art eingestellt haben.
Am Beispiel von Lovis Korinth gibt diese wissenschaftlich wirklich hervorragend aufbereitete Ausstellung exemplarisch Einblicke in die Sammlungsgeschichte der Nationalgalerie. Eine Herausforderung, denn man muss viel Text lesen. Aber vor allem eine Einladung an die BesucherInnen, sich näher mit den Geschichten und Schicksalen hinter den Bildern zu beschäftigen.
Provenienzforschung in eigener Sache in der Berliner Nationalgalerie, aktuell am Beispiel der Werke von Lovis Korinth. Heute wird des gescheiterten Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944 gedacht. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, und Hauptredner auf der Gedenkveranstaltung war Schauspieler Matthias Brandt. Der Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt erinnerte an den Widerstand seines Vaters und dessen Flucht ins Exil. Nach dem Krieg seien sein Vater und viele Mitglieder des NS-Widerstands dann lange noch als Vaterlandsverräter beschimpft worden, sagte Matthias Brandt in seiner Rede, und er warnte vor einer Wiederkehr von Ausgrenzung und Rassismus in der Gesellschaft. Und vielleicht hat diese Wiederkehr auch damit zu tun, rund 40% der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland kennen die Anzahl der im Nationalsozialismus ermordeten Juden nicht und 12% haben nach eigener Aussage den Begriff Holocaust noch nie gehört. Erschreckende Zahlen, die vor einigen Wochen die Jewish Claims Conference in einer Umfrage ermittelte. Heute äußerte sich dazu der Vorsitzende des Historikerverbandes Deutschland, Lutz Raphael. Er kritisierte, dass Geschichte viel zu häufig von fachfremden Lehrkräften unterrichtet werde, Geschichtsunterricht sei Demokratiebildung und angesichts der Durchschlagkraft von Fake News in den sozialen Medien noch wichtiger, betonte Raphael. Seit einem Vierteljahrhundert gibt es CO Berlin jetzt schon, ein Ausstellungshaus für Fotografie und visuelle Medien. Rund 250 Einzel- und Gruppenausstellungen wurden dort schon präsentiert. Längst ist es ein Hotspot für Fotografie. Vor 25 Jahren wollten die drei Gründer gute Fotografie, gutes Design und gute Architektur zusammenbringen. So sagte Stefan Erfurt in Deutschlandfunk Kultur, Fotograf und Mitinitiator von CO Berlin.
Die Grund-DNA ist immer der Fördergedanke gewesen. Um das wirklich erfolgreich zu machen, war uns klar, da muss parallel ein bekannter Name auch präsentiert werden. Und so haben wir von Anfang an immer mindestens zwei Ausstellungen gleichzeitig gespielt. Ein junges Talent und dann eben ein großer Name, so wie Annie Leibovitz oder Martin Parr oder Irving Penn.
Oder Peter Lindberg, Nan Goldin, Sebastião Salgado, Herlinde Kölbel. Aktuell ist im CO Berlin eine umfassende Werkschau über Julian Rosefeld zu sehen. Und jetzt zu Fortbildung auf der Autobahn. In den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt der Highway in Fujairah jetzt klassische Musik. Wer mit rund 100 Stundenkilometern drüber rollt, bekommt Beethovens Ode an die Freude zu hören. Das klingt dann so. Der Klang entsteht durch rhythmisch gefräste Rillen im Asphalt. Ein Kunstprojekt der dortigen Kunstakademie und ein Hit in den sozialen Medien. Und der norwegische Schriftsteller Ingvar Ambjørnsen ist tot. Ambjørnsen lebte viele Jahrzehnte lang in Hamburg. Dort schrieb er auch seine Jugendbuchreihe Peter und der Prof und die Romantetralogie über die Figur Elling, ein mutterfixierter Außenseiter, der nach der Entlassung aus der Psychiatrie mit den Tücken des Alltags zu kämpfen hat. Ein Teil daraus, aus Elling, wurde verfilmt und 2001 für einen Oscar nominiert und gilt als eine der erfolgreichsten norwegischen Romanverfilmungen. Jetzt ist Ingvar Ambjørnsen mit 69 Jahren gestorben.
Die Kultur. Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es unter anderem um den Frauenfußball von gestern Abend, die Wahl der Verfassungsrichter und die Lage in Syrien. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.